Mein heutiger Gast bei Jeder zählt, dem Karriere-Podcast der Charité, ist Finn Griesig. Finn ist der jüngste Gast unserer Staffel und mit seiner lockeren Art hat er schon den ein oder anderen Patienten erstaunt. Uns jetzt auch. Finn ist MTR-Azubi und schwer beeindruckt von den Polytraumata auf der Rettungsstation. Ich verstehe erstmal nur Bahnhof, deswegen frage ich ihn jetzt mal, was das ist. Finn.
Ja.
Jeder, der bisher kam, kam zu früh. In meinem Bereich des Schauspielens würden alle zu spät kommen. Warum kommt ihr Ärzte, Mitarbeiter des Krankenhauses alle zu früh?
Ich denke, das hat nicht nur was mit dem Berufsleben zu tun, sondern vielleicht auch ein bisschen was. Also mir wurde es so eingetrichtert von meinen Eltern und so, dass ich immer früher kommen soll. Aber es ist natürlich auch wichtig im Krankenhausalltag, dass man immer ein bisschen früher da ist als zu spät. Wenn es zu spät ist, kann es auch in dem Fall auch wirklich zu spät sein.
Ja.
Und dass man sich da auch dementsprechend vorbereiten kann auf das, was man vorhat, auf die Untersuchung und genau.
Toll. Also ich glaube, dass das was Gutes ist. Und ich habe mir das dieses Jahr auch angefangen, dieses Jahr hat noch nicht viele Tage, aber seit ein paar Monaten angefangen anzugewöhnen, habe ich bei meinem Freund beobachtet, dass der einfach immer schon mal da hinfährt, wo er hin muss. Und dann hat man dort noch ein bisschen Zeit. Zum Beispiel, wenn ich auch ein Casting habe oder so, fahre ich schon mal hin. Aber manchmal habe ich in den letzten 2 Minuten noch einen Parkplatz gesucht und mich in Situationen gebracht, die völlig bekloppt waren, dass man völlig fertig dort ankommt. Wahrscheinlich, weil wir so aufgeregt sind in unserem Beruf.
Ja, nee, also ich plane auch immer mindestens 15 Minuten Zeit ein, falls ich meine Bahn verpasse oder sonst sowas, dass ich auf jeden Fall immer pünktlich da bin oder auch überpünktlich. Also,
was sind noch so Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben und was machen deine Eltern beruflich?
Also meine Mama arbeitet auch im Krankenhaus, in der Reha-Klinik tatsächlich, in der Brandenburg-Klinik. Mein Papa ist Lehrer, der will sich jetzt aber auch selbstständig machen in die Neuro-Richtung. Neuroathletik ist sowas ganz abgespacedes mit Nerven und dem Gehirn und den Funktionen und wie man das durch die Sinne beeinflussen kann. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist auch noch ist kaum erforscht tatsächlich. Und meine Mama, die arbeitet, wie gesagt, in der Brandenburg-Klinik, die ist examinierte Krankenschwester und die ist gerade in der Hygiene sozusagen da verankert und scheuchte alle hin und her auf den Stationen.
Sehr gut. Und war das auch so ein Grund, warum du darauf gekommen bist, vielleicht am Krankenhaus zu arbeiten? Oder wie kam die Idee bei dir?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich primär auch durch meine Mama. Ich war durch eine Sportverletzung bin ich mal ins MRT gekommen. Lag da halt, weiß ich nicht, wie lang war ich da drin? 10 Minuten, 15 Minuten. Ich fand das tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte gar keine Vorstellung, wie sowas funktioniert. Und ich habe mich sowieso, oder ich interessiere mich ja auch immer noch für die Naturwissenschaften. Und da ich dann in dem Zeitraum habe ich, glaube ich, gerade mein Abitur fertig gemacht. Und ich wusste nicht, wo es lang gehen soll. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich war total planlos. Und meine Mutter hat mich dann sozusagen auf diesen Weg gebracht. Und hat mir
gesagt. Hat dir beigestellt, dass du eine Verletzung hast.
Genau.
Hat dich ins MRT gebracht.
Ist total von der Seite reingegrätscht. Und
bleib doch einfach hier.
Jetzt. Mach ich so, ja.
Was war das für eine Sportverletzung, die du hattest?
Ich hatte was am Knie. Es war nichts gerissen oder so. Es war irgendwas entzündet. Die Ärzte wussten es selber nicht. Also es war total dick angeschwollen. Da war aber nur eine Flüssigkeitsansammlung. Es war nichts Großartiges. Also zum Glück nicht.
Und dann hast du gedacht und bist ja tatsächlich auch in diesem Bereich gleich eingestiegen. Du machst doch vielleicht eine Ausbildung dort in diesem Bereich, wo die MRTs bedient werden.
Genau.
Nämlich korrekt. Wo?
Wo vom Standort oder?
Wo du jetzt deine Ausbildung machst,
also in welchem Bereich? An der Charité als MTR oder MTAA. Also ich werde noch ausgebildet nach der alten Prüfungs- und Ausbildungsverordnung. Das wurde ja jetzt geändert. Aber ich darf mich dann trotzdem im Nachhinein als MTR betiteln.
Wir haben schon vorhin erfahren, dass A bedeutet lediglich Assistenz sozusagen und das fällt weg, damit ihr einfach ernster genommen werdet. So habe ich das zumindest verstanden, dass das nicht so einen Assistenzbeigeschmack hat.
Ja, also dafür bin ich, glaube ich, noch nicht lang genug drinne, um da jetzt wirklich mitreden zu können. Aber ja, das Assistent wurde weggenommen, weil also die Kollegen haben es immer so gesagt, dass wir sind ja keine Assistenten, wir arbeiten ja selbstständig. Also der Arzt der Radiologe in dem Sinne sagt uns ja, welche Untersuchungen wir fahren sollen. Da haben wir auch nochmal, können wir auch nochmal mitreden und sagen, ja, so und so könnten wir es machen. Aber wir werden jetzt nicht dirigiert oder so. Ja, das ist so eine Zuarbeitung eher für die Befundung dann später.
Du bist jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, in der Charité. Du bist sozusagen mittendrin in der Ausbildung. Wie gefällt's dir so?
Bis jetzt hervorragend. Also ich war jetzt nur in der Radiologie sozusagen. Ich habe mein Röntgenpraktikum absolviert, CT, MRT. Wir waren auch in der Angiografie und mein Pflegepraktikum hatte ich auch schon. Jetzt fehlt sozusagen nur noch die Strahlentherapie und die Nuklearmedizin. Da bin ich noch gar nicht bewandert tatsächlich, aber bis jetzt macht es super Spaß und auch im Virchow, ich bin ja im Virchow-Klinikum für die radiologischen Einsätze eingeteilt worden. Die Abteilung ist halt riesig und das macht wirklich Spaß, da zu arbeiten. Die Kollegen sind auch alle super nett.
Und beeindruckt dich, wie riesig das ist?
Ja, also ich kenne es tatsächlich nur so. Ich war ja vorher, als ich meine Verletzung hatte, war ich im Buch. Da hat man das von außen als Patient, nimmt man das ja gar nicht so wahr, wie groß es ist. Deswegen kann ich das nicht einschätzen. Also mir wurde immer gesagt, auch von Außenstehenden, dass das Virchow, dass die Radiologie da riesig ist und dass die alle da immer richtig beeindruckt sind. Und ich denke mir, ja, das ist halt so die erste Radiologie, die ich wirklich von innen sehe. Ich meine, ich kenne es nicht anders, aber es muss ja stimmen.
Und hast du niemals darüber nachgedacht, abzubrechen?
Nee.
Haben schon Leute abgebrochen?
Also bei uns an der Schule viele, ja. Aber bei uns im Kurs haben, glaube ich, nur bis jetzt 3 den Geist aufgegeben.
Und was meinst du, oder weißt du, woran das so lag?
Ich denke, das war einfach die falsche Ausbildung. Man hatte sich anders vorgestellt, man ist vielleicht nicht ganz klar gekommen, man hat sich gedacht, oh, vielleicht würde mir was anderes doch besser liegen. Und dann hat man sich dahingehend orientiert.
Was würdest du sagen, wie vielleicht jemand so sein muss, was vielleicht für ein Mensch, was für einen Charakter zu haben, dass so ein Fehler vielleicht nicht passiert, dass man sagen kann, so und so müsste jemand so aufgestellt sein, dass das gut passt?
Naja, man muss auf jeden Fall am Anfang der Ausbildung recht viel Geduld haben. Bei mir war es so, wir hatten sehr viel Theorie und auch immer dieselben Sachen, also immer die ganze Zeit Röntgendiagnostik. Das war sehr, sehr langwierig, noch teilweise ein bisschen langweilig, aber man muss ja einen theoretischen Input haben, bevor man da in die Theorie geht. Und man braucht auf jeden Fall eine soziale Ader. Also man muss mit Menschen gut können, man muss gewisse Gerüche ertragen können, man muss Sachen sehen können, ohne jetzt direkt den Raum verlassen zu müssen. Ja, aber wenn man das mitbringt, dann ist das eigentlich, und auch ein bisschen technisch. Natürlich, man sollte technisches Interesse mitbringen. Wenn man da jetzt dahingehend gar nicht bewandert ist und auch gar keine Lust hat, da was zu lernen, dann kann man auch ganz viele andere Berufe in die Richtung einschlagen in der Medizin, die auch ohne Technik funktionieren.
In der Kantine zum Beispiel zu arbeiten.
Zum Beispiel, ja.
Hast du denn dir das so ungefähr vorgestellt oder gibt es Sachen, die dich voll überrascht haben, als du ans Krankenhaus dann wirklich kamst und voll mit eingestiegen bist?
Da müsste ich drüber nachdenken.
Und gab es vielleicht auch Dinge, vor denen du so ein bisschen Angst hattest?
Also ich habe auf jeden Fall, weil uns wurde der Strahlenschutz immer sehr, sehr doll eingetrichtert, dass wir darauf ganz doll zu achten haben. Es ist ja auch sozusagen eine Körperverletzung, wenn man ohne Einwilligung des Patienten jetzt jemand mit Röntgenstrahlen oder sonst was beschießt oder ionisierender Strahlung oder Korpuskularstrahlung, also Teilchen, Protonenstrahlung oder so. Deswegen war ich da immer sehr vorsichtig und hatte auch wirklich Angst, immer auf den Auslöser zu rücken. Ich habe immer 5-6 Mal noch zum Kollegen geguckt, der uns da betreut hat, und musste mir 3-mal ein Nicken abholen, dass ich, okay, jetzt schieße ich, weil ich, ja, das hat mir riesen Angst gemacht, dass ich da irgendwie was falsch mache.
Diesen Moment kenne ich, vor allem wenn ich eben, natürlich, ich bin ja nur auf der Patientenseite und denke dann oft so, wieso ist der andere jetzt so dermaßen wie ein Imker irgendwie angezogen? Das muss ja wirklich schlimm sein, ja, was ich jetzt hier für Strahlen abkriege. So, das verunsichert einen als Patienten auch so ein bisschen.
Ja, also auf jeden Fall. Ja, in der Angiografie ist es, glaube ich, für die Patienten sehr schwer, weil da laufen ja alle, die im Raum sind, mit Bleischürzen auch rum. Und da ist man als Patient vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Aber wenn man länger, glaube ich, mit Strahlung arbeitet, dann kann man es auch ganz gut einschätzen, was jetzt wirklich gefährlich ist für den Menschen und was nicht. Und auch ja, die Patienten können es natürlich nicht wissen. Also da muss man natürlich immer ein vertrautes Gefühl denen geben können und sagen können, ey, passt mal auf. Das ist jetzt, wir machen jetzt nur ein Bild sozusagen. Wir durchleuchten den Körper einmal, dann haben die direkt eine andere Vorstellung, als würde man sagen, wir bestrahlen dich jetzt.
Du hast es gerade schon gesagt, Ausbildung zum MTR, MTRA, für so einen normalen Menschen wie mich, mir sagt das erstmal gar nichts. Wir hören jetzt mal, was die Leute auf der Straße so dazu denken, was das sein könnte.
Weißt du, was ein medizinischer Technologe für Radiologie macht?
Nicht wirklich. Ich würde mal vermuten, dass der schaut, wie gut die Maschinen funktionieren, die man da anwendet, um da entsprechende Auswertungen zu machen.
Ein medizinischer Technologe für Radiologie. Naja, es geht ja um Herzgeschichten, ne? Also glaube ich, ne? Radiologie. Und der muss diese Apparate, glaube ich, pflegen oder muss sich damit auskennen, sicherlich, schätze ich.
Der wertet, glaube ich, die Röntgenbilder aus. Oder er bedient das Röntgengerät, das weiß ich nicht ganz genau.
Wahrscheinlich die Geräte in der Radiologie betreuen und warten und reparieren vielleicht auch sogar. Weil es ist ja schon ziemlich krasse Technik, die dahinter steckt, oder Technologie.
Genau das würde ich eigentlich auch sagen. Vielleicht noch im Zusatz, dass er auch die Arbeiten macht, so die der Radiologe halt nicht macht. Was eher so vielleicht diese Hilfsarbeit, diese Zuarbeit bedeutet. Was jetzt aber im Einzelnen bedeutet, da habe ich keine Vorstellung drüber.
Ich meine, die hatten jetzt schon mal den Vorteil, die haben nicht nur diese Abkürzung gehört, die ich hier gehört habe, ja? Die haben voll ausgesprochene Wörter gehört. Was ist es genau?
Also es war schon viel Richtiges dabei, würde ich sagen. Ja. So, manchmal war es, also Teilwahrheiten, würde ich sagen. Also es ist als MTR oder MTRA, also medizinischer Technologe für Radiologie oder medizintechnischer Radiologieassistent, bei den Abkürzungen komme ich immer durcheinander, da arbeitet man sozusagen in der Radiologie mit dem Radiologen zusammen, erstellt die Bilder, bedient die großen Maschinen sozusagen, also ein MRT, ein CT, die Röntgenröhre, den C-Bogen.
Was ist der C-Bogen?
Das ist ein Durchleuchtungsgerät sozusagen, in der Angiografie, also in der Gefäßdarstellung. Ja, den kann man halt so hin und her drehen, sodass er aus allen Winkeln durch den Patienten durchleuchtet und da so ein Live-Bild sozusagen gibt.
Ist es dann eigentlich auch wichtig, dass du in Mathematik besonders viel Verständnis hast? Und könnte das der Grund sein, warum ich mich damals nicht auf die Stelle beworben habe?
Nee, Mathematik nicht unbedingt. Also ich glaube, in der Ausbildung braucht man auf jeden Fall Mathematik. Aber wenn man jetzt am Arbeitsplatz ist, braucht man da jetzt
nicht. Aber ich meine jetzt vor allem in eurem theoretischen Teil, von dem du ja schon gesprochen hast, der ja auch am Anfang zumindest erstmal sehr groß ist. Gibt es auch die Möglichkeit, wie jetzt in der Krankenpflege, das auch als Studium eigentlich zu machen? Oder gibt es in deinem Bereich jetzt wirklich diese konkrete Ausbildung?
Also soweit ich das weiß, oder sofern ich das weiß, kann man auch in die Richtung studieren. Aber was man damit anstellt, ist halt, das weiß ich nicht. Also wir haben zum Beispiel, ich hatte einen Kollegen bei uns, der hat es studiert, der konnte damit aber, mit dem Studium kann er nichts anfangen. Bei uns an der Charité, deswegen wird er auch wechseln müssen. Der ist super kompetent, der weiß sehr viel. Der hat uns auch im MRT-Praktikum so viel erklärt zu dem ganzen technischen Wissen und dem physikalischen vor allem. Und der hat es studiert, der hat die Ausbildung gemacht, der kann aber mit diesem zusätzlichen Studium nichts anfangen. Also
ach, Wahnsinn. Also manchmal ist es wirklich besser, einfach diese ganz praktischen Ausbildungen zu machen, sodass man wirklich direkt einsteigen kann. Wie waren so diese ersten Momente für dich, wo du, sage ich jetzt mal, auf Patienten und Patientinnen losgelassen wurdest, wo man vielleicht noch unsicher ist? Musst du das gleich alleine machen? Läuft da jemand mit? Wie findet das statt, diese Einweisung?
Also die Einweisung, wir hatten natürlich eine Strahlenschutzunterweisung, die muss man ja haben, bevor man damit arbeiten darf. Ich wurde tatsächlich direkt an meinem ersten Tag, in den ersten paar Minuten auf den Patienten losgelassen, ja.
Also ins kalte Wasser.
Ich wurde total ins kalte Wasser geschmissen. Ich wusste in der Theorie, wo alles funktioniert, aber ich hatte noch nie wirklich einen richtigen Patientenkontakt gehabt oder so und war dementsprechend auch sehr unsicher. Aber ich wurde einfach reingeschickt, mir wurde gesagt, du machst das jetzt. Es ist auch gut, dass das gemacht wurde, weil so lernt man auch tatsächlich am besten. Dann wurde ich in den Untersuchungsraum geschickt, das war in der Rettung. Da musste ich, glaube ich, ein Daumenröntgen oder so. Und dann habe ich, ich habe da, glaube ich, für 10 Minuten gebraucht oder so für die Lagerung, weil ich so unsicher war. Also jetzt im Nachhinein würde man dafür wahrscheinlich ein paar Sekunden brauchen, wenn der Patient mitspielt. Ja, das war total, ich wurde wirklich total ins kalte Wasser geschmissen.
Gibt es aber dann auch Möglichkeiten, direkt danach von den Erfahrungen zu erzählen? Und ihr habt ja auch die Fachpraxisanleiter, die euch betreuen. Einen hatten wir schon hier, den Patrick, der auch genau dein Fachpraxisanleiter ist. Also kannst du deine Erfahrungen danach teilen? Ist da jemand, der bereit ist zuzuhören?
Ja, es gibt pro Praktikum, also pro Einsatz, gibt es immer mindestens 3 Gespräche, ein Einführungsgespräch, ein Zwischengespräch und ein Abschlussgespräch, wo man da immer mit den Praxisanleitern reden kann. Man kann aber auch zwischendurch, wenn man will, man kann immer da hingehen, wenn man ein Problem hat, kann man immer zu denen hingehen und kann sagen, ey, pass mal auf, das und das ist passiert oder ich habe das und das verkackt, ich fühle mich gerade total unsicher und dann kann man mit denen auch über alles reden und die helfen einem auch wirklich und nehmen einen an die Hand. Ja.
Was ist Patrick da so für ein Typ? Nur mal so, das ist eine rein persönliche Frage.
Er ist super lieb. Er beobachtet, glaube ich, sehr, sehr viel. Er stellt sich in der Ecke, lächelt, dann nickt er, beobachtet und schreibt sich Sachen auf. Ja. Oder wenn er auch was nicht versteht, er zeigt auch viel Interesse, dann fragt er auch nach. Und warum macht ihr jetzt das und warum das? Und dann, ja, aber überhaupt nicht aufdringlich oder so. Auch nicht so, als würde man denken, man würde beobachtet werden oder so.
Es ist vielleicht auch durch den nicht so hohen Altersunterschied vielleicht wirklich anders, auch teilweise im Krankenhaus, dass man wie so einen Vorgesetzten hat, der einem aber vom Alter her eher nahe ist, oder? Dann kann das vielleicht sogar ein ganz cooles Verhältnis haben, was man da zueinander hat.
Ja, das spielt da, denke ich, auch auf jeden Fall mit rein. Die Charité ist ja auch ein Universitätsklinikum und da sind auch viele, viele junge Leute da, die auch da arbeiten. Auch viele meiner Kollegen sind recht jung. Es gibt auch die alten Urgesteine, aber die nehmen einen alle an die Hand, also das ist ja jetzt nicht unbedingt vom Alter abhängig.
Ja. Wo würdest du jetzt so deine persönlichen Stärken sehen für den Beruf, aber vielleicht auch deine Schwächen, die du hast?
Meine Stärken sind auf jeden Fall der Umgang mit den Patienten. Ich quatsch sehr viel und sehr gern mit denen auch. Und da bekommt man auch sehr, sehr private Stories mit von den Patienten, die man jetzt gar nicht so wissen wollte, aber die man sich auch gerne anhört und dann auch selber seine Meinung dazu sagt. Also es kommt nicht oft vor, weil manchmal ist es an manchen Tagen ist viel Betrieb, man muss schnell arbeiten, dann kann man nicht so viel reden. Aber wenn ich die Zeit dafür habe, dann mache ich das gerne. Und ja, meine Schwächen sind wahrscheinlich, was Patrick wahrscheinlich schon gesagt hat, dass ich sehr, sehr locker auch umgehe manchmal mit der Situation und jetzt nicht ich nicht so angespannt bin. Also an sich könnte man das auch als gute Eigenschaft sehen. Aber in der Prüfung, die ich zum Beispiel hatte, da war ich sehr locker. Ich habe das total ausgeblendet, dass da jetzt die ganze Zeit jemand hinter mir steht mit einem Klemmbrett und mich bewertet. Und dann habe ich zum Beispiel so auch als Negativbeispiel habe ich bei einem Zugang, den habe ich desinfiziert, aufgeschraubt. Zuerst aufgeschraubt, dann desinfiziert. Dann habe ich das ans Kontrastmittel angeschlossen. Und dann habe ich diesen Kombistopper, also diesen Stöpsel vom Zugang, den wollte ich zuerst einfach auf die Liege legen und später wegräumen. Und dann hatte ich einfach den Einfall, ach komm, ich probiere jetzt mal in den Müll einmal zu werfen. Und habe im hohen Bogen durch den Untersuchungsraum geworfen, habe aber nicht getroffen.
Ja. Könnte leicht unprofessionell rüberkommen.
Ja,
aber ich verstehe es, die Grenze ist schmal, wirkt ja auch sehr cool. Und ich meine, ich glaube, in so einer angespannten Situation manchmal als Patient kann eigentlich nicht genug Lockerheit herrschen, dass man vielleicht auch sich ein bisschen entspannen kann.
Ja, also ja, das muss man natürlich vorher
Fluch und auch, Segen zugleich.
Stimmt, da muss man auch vorher den Patienten einschätzen können, wie der jetzt drauf ist. Bei manchen, die wollen gar nicht reden, die sind so in ihrem Tunnel, dass sie einfach nur diese Untersuchung jetzt absolvieren wollen. Da kann man die auch nicht rausreißen, sollte man auch nicht machen. Sollte man einfach so schnell und so umfassend, wie es geht, denen die Informationen, die nötigen Informationen schildern.
Professionell bleiben.
Genau, professionell bleiben. Und manche, die quatschen, wie gesagt, gerne. Mit denen kann man Witze machen. Und die Patienten, die ich da hatte, die war auch lustig drauf, also die hatte auch
gekichert. Solange du die Patientin nicht abwirfst?
Nein, das mache ich nicht.
Gab es schon mal eine Situation, die dich so ein bisschen an deine Grenzen gebracht hat? Wo du vielleicht erschrocken warst oder nochmal ein paar Tage irgendwie was verarbeiten musstest?
Also richtig verarbeiten jetzt nicht. Ich hatte eine Situation, da habe ich sehr viel vom offenen Körper gesehen. Das war jetzt aber nicht traumatisierend oder ich musste auch nicht drüber nachdenken. Es war einfach wirklich sehr, sehr spannend und aufregend, weil es war in der Notaufnahme und da kam Polytrauma rein, also mehrere Verletzungen hatte der Patient, ich weiß gerade nicht mehr, ob das männlich oder weiblich war. Und es war auf jeden Fall ein PKW-Unfall. Und dieser Patient musste dann halt vom Brustkorb bis oben zum Hals aufgemacht werden. Die Rippen mussten auseinandergemacht werden, am offenen Herzen reanimiert. Und dann kam halt alles entgegen. Ja, und das war halt schon erschreckend, sowas zu sehen. Aber man ist damit gut klargekommen.
Und wie schaffst du das, da so ein bisschen eine Distanz zu bewahren? Hast du einen eingebauten Distanzierapparat oder ist das schon ein bisschen Arbeit?
Ich denke, also für manche ist es vielleicht Arbeit, aber für mich, also bin ich glücklich, dass es bei mir nicht so ist. Ich sehe die Sachen einfach und habe die direkt wieder weg. Also ich musste jetzt nicht 3-4 Tage drüber nachdenken, ehe ich das verarbeitet habe, sondern bei mir ist es direkt Geschichte sozusagen.
Und du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt auch Prüfungen. Wie viele sind das so? Hat man da Druck? Ist das was, was irgendwie einfach mit einfließt in den normalen Arbeitsalltag? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man vielleicht auch überlegt, sich für so eine Ausbildung zu bewerben?
Also es ist tatsächlich mehr als eine theoretische und eine praktische Prüfung. Ich glaube, es sind 2 schriftliche und 3 praktische Prüfungen irgendwie in dem Dreh. Ich glaube, es sind sogar mehr.
Du lässt das mal auf dich zukommen?
Ich lasse das mal auf mich zukommen. Genau, also wir haben darüber 1-2 Mal geredet. Ja. Ich habe da aber tatsächlich noch nie so richtig aufgepasst im Unterricht, weil ich dachte, mich betrifft das jetzt noch nicht. Ich mach das später.
Wenn das alles Patrick hört.
Oh nein, Patrick, was hast du nicht
du
gehört?
Du versuchst in diesem Jahr mehr aufzupassen im Unterricht?
Ja? Ich passe sehr, sehr doll auf im Unterricht.
Und gibt es da dollen Druck oder sagen wir mal, die Prüfungen sind leicht zu meistern?
Ich glaube, unsere Lehrer bereiten uns da sehr, sehr gut drauf vor. Das wird im Endeffekt, wenn man wirklich mitarbeitet, wird das auch recht einfach, denke ich. Also es wird jetzt nicht
easy peasy,
aber wenn man wirklich lernt und wenn man im Unterricht dann gut aufpasst, dann wird das alles auf jeden Fall von der Hand gehen.
Wären deine Pläne jetzt auch nach der Ausbildung von der Charité übernommen zu werden? Wäre das dein Traum?
Also ich würde auf jeden Fall von der Charité übernommen werden wollen. Ich würde auch direkt gerne im Virchow bleiben wollen, weil es mir da einfach super gefällt, weil die Kollegen toll sind, weil man sich da schon so ein bisschen eingelebt hat, würde ich sagen. Ja.
Und ich denke mal, die Chancen stehen wahrscheinlich auch relativ gut, oder? Wenn man hier direkt die Ausbildung macht, dann auch übernommen zu werden.
Auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht groß Scheiße baut oder so, dann wird man auf jeden Fall übernommen, ja.
Wie sieht so eine Woche von dir aus? Bist du jeden Tag im Krankenhaus oder hast du auch manchmal noch Theorie? Ist das dann woanders? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also es ist sehr gestaffelt. Es ist jetzt nicht in der Woche, dass man 2-mal im Krankenhaus ist, 3-mal in der Schule oder in der Art. Es ist eher, dass man wie so blockweise das alles angeht. Also man hat jetzt 3-4 Wochen hintereinander hat man Theorie und dann geht man 3-4 Wochen danach in die Praxis und setzt das um, was man in der Theorie gelernt hat. Man hat auch sozusagen so Lernziele werden einem mitgegeben und die muss man dann auch erfüllen während dem Praxiseinsatz.
Wo du lieber hingehst, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage von mir, oder? Du gehst wahrscheinlich, wo du lieber hingehst, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Du wirst wahrscheinlich lieber in den Praxisbereich gehen, als
klar, auf jeden Fall.
In der Schule zu sitzen. Hast du schon mal Spickzettel geschrieben für die Prüfungen? Sag's jetzt.
Ich habe wirklich noch nie einen Spickzettel geschrieben. Ich habe mal in der Schule damals, im Abitur, habe ich mal einen Spickzettel geschrieben gehabt, habe den aber nicht genutzt. Also ich habe gelernt, währenddessen ich den geschrieben habe.
Es gibt jetzt ja so, hast du schon mal gesehen, so Kulis, da kann man die Spickzettel, sind die integriert, die kann man so rausziehen. Das wirkt wie die Kappe, aber du kannst es ziehen und da kommt er raus.
Wo gibt's die zu kaufen?
Bei der Innovationsmanagerin der Charité.
Okay, super.
Was ist für dich der schönste Stadtteil in Berlin? Du bist ja ein echter Berliner.
Ja.
Bist du schon zu Hause ausgezogen?
Ich werde demnächst tatsächlich ausziehen.
Wo geht's hin?
Ich bleibe in Weißensee. Da bin ich bin in Friedrichshain geboren, also im Krankenhaus Friedrichshain. Aber seitdem ich denken kann, wohne ich und lebe ich in Weißensee. Und da bleibe ich auch.
Ziehst du mit deiner Freundin zusammen?
Genau.
Was macht die?
die macht, momentan wartet sie gerade auf ihren Ausbildungsstart und sie will als Pflegefachkraft anfangen, auch an der Charité.
Oh, sehr vorbildlich.
Ja, und dafür wird gerade alles in die Wege geleitet sozusagen. Anfang April dann fängt sie dann an.
Toll. Gehst du gerne feiern?
Ich, ja, damals, heute jetzt nicht mehr so. Also nicht so in Clubs und so, mit Freunden gerne mal in eine Bar und auch mal.
Was ist da dein Geheimtipp? Welche Bar? Oh.
Ich finde den Bademeister am meisten See. Mhm. Sehr, sehr schön. Der ist aber auch recht teuer von den Preisen her. Aber es ist wirklich, die Cocktails sind gut gemacht, das Bier ist lecker. Ja.
Cool. Und wie viel Zeit bleibt dir überhaupt noch so für deine privaten Sachen? Also vielleicht auch, um Sachen mit deiner Freundin zu machen und so. Wie läuft's mit deiner Work-Life-Balance?
Das läuft eigentlich super, würde ich sagen. Ich bin ja ungefähr mal so, wenn ich schätzen müsste, 16 Uhr zu Hause. Ich habe dreimal die Woche Fußball, also ich spiele Fußball im Verein.
Deine Sportverletzung ist also verheilt?
Die ist verheilt, der geht's wieder wunderbar. Zeit für eine neue Verletzung, na, hoffentlich nicht. Ja, da bleibt auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit noch übrig, wenn man sich das wirklich einteilt. Wenn man jetzt wie andere noch nebenbei arbeiten geht, um noch ein bisschen was dazu zu verdienen, dann sieht das natürlich anders aus, aber bei mir ist da alles gut geregelt.
Du verdienst allerdings trotzdem schon was, wenn ich das so raushöre. Also du verdienst in deinem Ausbildungsberuf auf jeden Fall so viel, dass du mit deiner Freundin dir jetzt eine Wohnung in Berlin leisten kannst.
Ja.
Und im Bademeister offenbar auch immer mal Cocktails.
Und immer, genau. Ja, da verdient man, also soll ich sagen, wie viel man verdient?
Oder? Ja, los, hau raus.
Okay, also ich verdiene jetzt netto so um die 980 Euro.
Okay.
Ist ein super Gehalt für eine Ausbildung, finde ich. Genau, für eine Ausbildung ist das super. Davon kann man einwandfrei leben.
Wenn du jetzt so 10 Jahre nach vorne denken würdest, wo würdest du dich da sehen? Beschreib mal dein Leben.
10 Jahre nach vorne. Da würde ich mich auf jeden Fall an der Charité sehen. Nicht als MTR vielleicht, aber ich habe auch überlegt, ob ich studieren würde nochmal zusätzlich dazu und dann in eine andere Richtung ein bisschen gehe, aber trotzdem noch, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe tatsächlich noch gar nicht so einen tollen Plan.
Arbeitet deine Freundin auch oder ist die zu Hause bei den Kindern?
Die würde natürlich auch arbeiten. Hm? Ein, zwei Kinder bis dahin wären schön, ja. Ja. Und berufstechnisch weiß ich es tatsächlich noch gar nicht. Ich würde mich da ein bisschen leiten lassen. Ich würde gucken, was ich über die Zeit so erfahre, was mir da gesagt wird, was mir für Tipps gegeben werden, was mir für Türen geöffnet werden. Und die würde ich dann nutzen und ja.
Toll. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich hier die Interviews führe, dass die Charité wirklich auch vergleichbar ist wie mit so einer Familie. Ein Ort, wo man sich wirklich aufgehoben und auch erkannt, vielleicht sogar mehr erkannt, als manchmal in der Familie fühlen kann und eben wirklich unbegrenzte Möglichkeiten hat. Also du sagst es jetzt auch wieder, ich habe das Gefühl, sobald man hier startet, viele, viele, viele bleiben der Charité treu und können sich wirklich von dort aus in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln.
Ja, ne, weil die Charité möchte ja auch ganz einfach kompetentes Personal haben und dann bietet die Charité das natürlich einem auch an, wenn die sagen, ja, ey, du bist so und so affin in, sagen wir mal, du liebst die Naturwissenschaften, du bist in Physik super gut, dich interessiert die Technik hinter dem MRT, mach doch mal das und das. Und dann können wir auch über sozusagen, es ist dann wie so eine Verhandlung oder auch wie so ein Vertrag, den man dann bekommt, dass die Charité dann Weiterbildungen und Studien auch finanzieren würde. Du dann aber dafür im Umkehrschluss mindestens 6-7 Jahre zum Beispiel da weiterarbeitest.
Und entgeltlich halt dann.
Ja. Man kriegt nichts dafür.
Schön. Finn, wir ziehen jetzt beide noch eine Karte.
Oh.
Da steht eine Frage drauf, eine sehr persönliche Frage. Und wir lesen uns die gegenseitig vor und beantworten die ganz ehrlich.
Zieh eine Karte.
Bei mir steht, welches ist dein lästigstes Problem? Würdest du es in die Hände der kompetentesten Person legen? Was würde sie damit machen?
Boah, das ist ja eine sehr allumfassende Frage. Das ist,
du kannst auch erstmal deine vorlesen.
Lästigstes Problem, okay, ich lese vor und denke drüber nach. Hm? Was tust du jeden Tag, das die Qualität deines Lebens verbessert?
Ich versuche jeden Tag viel Wasser zu trinken mit Zitrone, weil es mir besser schmeckt und weil ich gelesen habe, dass das aktiviertes Wasser ist, was gut reingeht und da gute Dinge macht in meinem Körper.
Das mache ich momentan auch öfter. Also Wasser mit einem Schuss Zitrone oder Limette.
Ich auch, ja.
Weil da auch sehr viel Vitamine dann drin sind und man seinem Körper was Gutes tut.
Ich bin auch tatsächlich ziemlich gesund seit vielen Monaten.
Das hängt mit dem Wasser und der Zitrone zusammen.
So.
Ganz sicher.
Jetzt erzähl uns von deinem lästigsten Problem und was die kompetenteste Person der Welt damit machen würde.
Oh, mein lästigstes Problem. Was habe ich denn für Probleme?
Männer verdrängen das ja ganz gerne mal.
Ja.
Es ist jetzt klar, dass du ein paar Minuten jetzt brauchst, um es hochzuholen.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die werden ja Fragen gestellt. Mein lästigstes Problem. Vielleicht, dass ich bin in so aufgeregten Situationen, bin ich sehr, sehr wortkarg, finde ich. Also ich kann mich nicht so ausdrücken, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder wenn ich gerade Schiss habe, irgendwas zu sagen, dann gestikuliere ich mit den Händen, anstatt jetzt das Wort auszusprechen, weil ich es gerade nicht im Kopf fassen kann. Das ist dann immer ganz witzig. Das passiert auch manchmal im Unterricht, wenn ich ein bisschen in Verlegenheit komme, dann gestikuliere ich, anstatt ich rede.
Weil ich damit gut, dann implodiert man so, ne?
Ja, dann ist man total gefordert.
Es findet ganz viel innerlich statt und es kommt nicht raus.
Ja. Aber was würde die kompetenteste Person der Welt damit machen? Ich glaube, wenn die was damit machen müsste oder wenn die mir helfen müsste, ganz viel Training. Das weiß ich nicht.
Über Leistung bis dahin.
Ich weiß nicht, wie man sowas abtrainieren kann. Viel sprechen.
Oder die würde dir vielleicht sagen, hey, egal was jetzt aus dir rauskommt, ist es okay.
Es ist super.
Könnte dich das entspannen?
Das würde mich entspannen, ja. Dann ist man direkt beruhigt.
Sehr gut. Finn, ich wünsche dir ein ganz tolles Jahr, noch eine tolle Restausbildung. Wie lange geht's noch?
Die geht jetzt noch circa ein Jahr, ein bisschen länger. Ein Jahr und 2,5 Monate.
Schönen Auszug, schönes Erwachsenwerden.
Vielen Dank.
Schöne Zeit mit deiner Freundin.
Dankeschön.
Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.